Ein holpriger Start mit vielleicht zwei blauen Augen, aber Friedrich Merz ist nun Bundeskanzler, sein Kabinett vereidigt. Die Erwartungen an die neue Regierung sind hoch, vielleicht zu hoch. Das bespreche ich jetzt mit Volker Schilling von Greif Capital Management und Stefan Risse von Akatis Investment. Schönen guten Tag, Herr Schilling. Schönen guten Tag, Herr Risse.
Hallo.
Freut mich sehr. Wir sollten vielleicht mal mit dem Start beginnen, um da vielleicht mal ein paar Medien zu zitieren. Der GAU an Tag 1, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, krachender Fehlstart der Berliner Tagesspiegel und CNN. Das Ergebnis stürzt das Land erneut in politisches Chaos. Kann man das wirklich sagen? Vielleicht beginnen Sie, Herr Schilling.
Ich würde, das ist natürlich unglaubliches Mediengetöse. Ich würde das jetzt nicht alles so extrem überbewerten. Natürlich, das ist ein, das sollte ein Startschuss sein, ist leider mit einer Platzpatrone, wie so häufig erfolgt, extrem laut, aber ohne richtig Schub. Das bleibt natürlich haften, aber das geht, es verblasst alles, wenn die Politik dann hinterher gut ist. Also ich würde es nicht zu hoch aufhängen. Es zeigt aber natürlich schon eins, und das erwähnen ja auch die diversen Medien, dass das Thema der Unsicherheit, für das man ja eigentlich angeregt ist, es zu beenden in der Politik, die wird nicht verloren gehen. Also die bleibt schon etwas da.
Welche wirtschaftspolitischen Baustellen, Herr Risse, muss denn die Regierung unter Merz aus Ihrer Sicht als erstes angehen, um die deutsche Wirtschaft wieder hier auf Wachstumskurs zu bringen oder vielleicht auch die Stimmung im Land wieder etwas zu drehen?
Braucht man gar nicht lange nachdenken. Gab es ja jüngst wieder eine Umfrage von einem Institut. Nageln Sie mich nicht fest. Ich habe es vergessen, welches es war.
Ich vergesse oft.
Ja, Gott, wer weiß es besser als Sie. Die Bürokratie muss weg. Also nicht weg. Bürokratie ist ja grundsätzlich was Gutes, weil das Gegenteil wäre ja Anarchie. Jeder dürfte machen, was er will, aber man kann es eben mit allem auch übertreiben. Und Bürokratieabbau ist das, was von Unternehmern und das jetzt schon seit Jahren in Interviews immer als allererstes genannt wird. Es sind auch die Energiepreise, die eine Rolle spielen, keine Frage. Es ist auch der Fachkräftemangel. Aber die Bürokratie ist das, was dazu führt, dass die Investitionsquote, um die ging es vor allem in dieser Untersuchung, dass die Investitionsquote in Deutschland extrem gering ist, dass eben mehr im Ausland investiert wird, auch durch deutsche Firmen. Und der Hauptgrund im Ausland ist es jetzt nicht so, dass es keine Bürokratie gäbe. Auch die Amerikaner sind nicht unbürokratisch, aber die Europäische Union hat es wirklich in den letzten Jahren massiv übertrieben. Und wir haben ja dann auch noch immer die Auslegung der europäischen Gesetzgebung in den einzelnen Ländern, die ja dann auch wieder unterschiedlich ist. Wir wissen es von der Finanzmarktregulierung. Da braucht es unbedingt Standards, erstmal weniger Bürokratie. Und dann sollten die Regeln, die für die EU gelten, dann auch genau so in allen Ländern gelten und nicht noch wieder immer Unterschiede aufweisen von einem Land zum anderen.
Ja, ist Bürokratie wirklich das Maß aller Dinge, Herr Schilling?
Naja, ich glaube schon, ja, da sind Stefan Risse und ich uns einig, aber es ist schon ein bisschen schwach, was da im Koalitionsvertrag steht, wie man das erreichen möchte. Es ist ja geradezu grotesk, dass dieses Thema Bürokratieabbau alle Parteien ja sogar eint. Also es gibt keine Partei, keinen Politiker, der nicht sagt, wir sollten das zurückbauen und reduzieren. Und das schon über mehrere Legislaturperioden der Vergangenheit zurück. Und das Gegenteil ist passiert. Zum Thema Auslegung in der EU muss man sagen, dass wir in Deutschland auch noch immer versuchen, bestmöglich die neuen Ideen und Gesetze in Verordnungen zu gießen. Also wir versuchen es bestmöglich umzusetzen. Ein Kollege sagt immer, die Italiener versuchen es bestmöglich zu umgehen. Ja, das ist aber auch vorbei inzwischen. Also es wird überall immer versucht, noch eins draufzusetzen auf der nationalen Ebene. Ich sehe wenig im Koalitionsvertrag, wie man das verändern möchte. Ich sehe überhaupt wenig Chancen, das zu verändern, weil wir natürlich einen riesen Apparat aufgebaut haben, der dafür verantwortlich ist, dass wir so viel Bürokratie haben. Das heißt, man müsste ja den Apparat zurückführen. Und da muss die neue Regierung natürlich beweisen, dass sie dazu überhaupt in der Lage ist. Und das geht vielleicht, und das wäre mal ein Lösungsvorschlag meinerseits, damit wir nicht nur auch noch über Floskeln reden, was wir alle tun müssten. Das wäre vielleicht mit guter Digitalisierung möglich. Also wenn wir einen Teil der Themen, die heute immer noch händisch erfolgen, die über Listen, die über Eingabemasken und sonst was, dass wir da viel mehr digitalisieren, dann können wir vielleicht auch sogar schaffen, Bürokratie etwas zurückzubauen oder zumindest vielleicht auch zu vereinfachen für die Wirtschaft.
Ja, auch wenn vielleicht im Koalitionsvertrag wenig drinsteht, aber es gibt ja zumindest jetzt ein neu gegründetes Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Der 56-jährige Manager und Chef des Mediamarkt-Saturn-Konzerns Carsten Wildberger übernimmt das. Herr Risse, ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
Ja, würde ich schon sagen. Ich meine, Seconomy ist jetzt nicht das Beispiel für Erfolg. Ich muss mal mein Telefon hier runterfahren. Entschuldigung. Seconomy ist jetzt nicht das Beispiel für wirtschaftliche Prosperität. Man muss aber sagen, die sind in einer Branche unterwegs, um es kurz aufzuklären, da geht es um Saturn und Mediamarkt. Die sind in einer Branche unterwegs im Präsenzhandel, überwiegend eben doch noch im Präsenzhandel. Im Onlinehandel sind sie nicht so stark, wo natürlich die Online-Konkurrenz sehr groß ist. Und sie überleben zumindest die letzten Jahre noch, während ja viele Rundfunk-, Fernsehhändler oder Elektrofachmärkte, ich glaube, das ist der richtige Begriff, weggestorben sind. Und insofern finde ich es schon gut, dass jemand aus der Wirtschaft kommt, der eben genau diese Bürokratiethemen auch kennt, die es ja auch im Einzelhandel dementsprechend gibt. Also das finde ich schon ganz erfrischend. Aber ich will Volker Schilling auf jeden Fall recht geben, mit kleinen, kleinen wird es nicht funktionieren. Es braucht radikale Einschnitte auf europäischer Ebene. Und da ist jetzt eben die Frage, die, ob Friedrich Merz tatsächlich eben gemeinsam mit Emmanuel Macron wirklich zu sehr mutigen Schritten bereit ist. Denn ja, da ist ein riesiger Apparat entstanden und von dem Apparat leben viele und leben auch viele in Deutschland. Und diejenigen, die davon leben, haben kein Interesse, es abzubauen. Das muss man sich ja klar machen. Da hängen ja nicht nur die Beamten dran, da hängen ja auch Beratungsfirmen dran, die das möglicherweise alles installieren. Also da muss man wirklich radikal vorgehen. Ich habe also den Begriff der Beamtenboni in den Raum geworfen, in einem Podcast mit Hendrik Leber, wo ich gesagt habe, man sollte wie in der freien Wirtschaft Boni, also Ziele setzen und auch Boni verteilen, wenn eben Beamten es schaffen, Bürokratie zurückzufahren, einen Anreiz zu geben, das zu tun, weil ohne Anreiz wird es nicht passieren.
Sie reden, wenn es Bürokratieabbau in Deutschland geht, vor allen Dingen immer und in erster Linie über die Europäische Union. Herr Schilling, muss vor allen Dingen dort angesetzt werden?
Also klar, muss da auch angesetzt werden. Wir haben ja viele Teile dahin verlagert und inzwischen ist es ja so, dass wir, was wir früher dachten, dass wir im Großen gemeinsam gut regeln können, ist alles schon abgeregelt und jetzt geht es ins kleinste Detail. Und das ist die Krux, dass wir versuchen sozusagen jede kleine Anomalie, die sich vorfindet, dass wir die auch noch regeln und dass es oft der Eindruck entsteht, dass der gesunde Menschenverstand, wie man Dinge vielleicht normalerweise regeln würde, nichts mehr zählt, sondern nur noch eine Verordnung, ein Gesetz, das irgendwie beachtet werden muss, was ja inzwischen zur völligen Lähmung geführt hat. Also es ist ja inzwischen so, dass viele Kommunalpolitiker keine Entscheidungen mehr treffen, weil sie Angst haben, dann irgendwelche Gesetze zu verletzen oder dafür auch belangt werden können in dieser Form. Also ich glaube schon, dass man auf europäischer Ebene da zurückkommen muss, die großen Dinge zu regeln, aber sich aus den kleinen Dingen rauszuhalten und dass man auf der kommunalen Ebene mit einem gewissen Pragmatismus an Dinge rangehen können muss, einfach auch schnell entscheiden zu können. Was Stefan anspricht, ist, wenn so viele Menschen, wir reden da ja auch über das Thema Staatsquote, also wie viele Menschen sind abhängig, direkt oder indirekt von den Ausgaben auch des Staates, die ist in den letzten Jahren natürlich permanent gestiegen. Und das zurückzubauen, wird nur wahrscheinlich durch das, was Stefan Risse angesprochen hat, radikale Maßnahmen gehen. Aber wir sind nicht für Radikalität bekannt hier in Deutschland. Das heißt, es wird definitiv radikal nicht kommen. Da bin ich absolut von überzeugt. Das ist nicht der Politikstil.
Und das will ich kurz sagen. Ich meine nicht Elon Musk und seine Radikalität. Das halte ich für Chaos, dass der das stiftet. Einfach nur die Leute rauszuschmeißen, bringt ja nichts. Also wir wissen, Bauanträge brauchen zu lange, Verwaltungsgerichtsverfahren brauchen zu lange. Wenn ich jetzt einfach die Hälfte der Mitarbeiter, die da heute schon sind, rausnehme, dann dauert es natürlich noch länger, denn ich kann die doch nur rausnehmen, wenn ich eben zum Beispiel Prozesse digitalisiere und Verfahren eben generell abkürze.
Aber vielleicht darf ich das nochmal sagen, weil, ja. Weil Kern hast du ja was Richtiges angesprochen, Stefan.
Im Kern.
Guck mal, Stefan, ich habe dir was mitgebracht. Ich wusste ja, über was wir heute reden. Ich habe dir meinen alten Mofa-Führerschein mitgebracht. Ja? Das Foto zeige ich nochmal ganz kurz in die Kamera. Warum habe ich den Mofa-Führerschein mitgebracht? Weil dieser neue Koalitionsvertrag, der ist, wenn man so drauf guckt und wenn man die Worthülsen mal nur liest, dann ist das so, dann liest sich das wie so eine neue Ducati, die man auf die Straße bringen will, um jetzt die Überholspur der Digitalisierung und der Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen, um das Thema Reformen anzugehen. Das liest sich alles ganz toll mit schönen Euphemismen. Aber auf der Straße steht nur ein Mofa. Ja, und das ist genau, warum ich dir diesen Führerschein da mitgebracht habe. Da steht ein Mofa, das beim ersten Anstieg Probleme kriegen wird, wa? Und wir brauchen aber diesen Anstieg ganz dringend. Ich befürchte, wir werden Kreisverkehr machen statt Überholspur mit diesem Mofa, weil zu mehr taugt's momentan nicht. Weil alles, was strukturell angegangen werden muss, das wurde nämlich ausgeklammert aus dem Koalitionsvertrag oder verschoben in Kommissionen. Ja, es wurde so ein bisschen Pflaster draufgeklebt für ein paar Dinge. Es gibt ein paar schöne Abschreibungen für Unternehmen. Es gibt das Thema, die Energiepreise über die Stromsteuer oder über den Industriestrompreis zu reduzieren. Aber es gibt keinen wirklichen großen Wurf, wie man die Wirtschaft mit einem Plan auf Fahrt bringen möchte. Und das ist das, was ich für so kritisch halte, weil man nur im Klein-Klein wird man eben das, was du angesprochen hast, dass die großen Themen wie Bürokratieabbau, wie Rentenreform, wie Gesundheitsreform, die wird man nicht schaffen, wenn man nur mit einem Mofa unterwegs ist. Und da müssen Lösungen her. Und da müssen wir mal drüber reden, was könnten denn Lösungen sein? Weil es ist ja immer toll, wenn wir von außen so ganz schlau daherreden, ja, was alles nicht drinsteht und was gemacht werden müsste. Aber was sind denn konkrete Lösungen? Wie würdest du denn, wenn du sagst, die Radikalität von dem Elon Musk, die geht nicht, ja? Wie würdest du denn dann Bürokratie abbauen? Ich habe den Vorschlag mehr Digitalisierung gebracht. Gibt es einen anderen Vorschlag von deiner Seite?
Ja, ich glaube, du musst bei den Anreizsystemen anfangen. Ne? Ich hab ja gerade dieses Thema Beamtenboni so als Stichwort eingeworfen. Wir müssen Anreizsysteme schaffen. Und ich glaube, auch wenn wir bei der Bundeswehr natürlich da eine Situation gehabt haben, die ungut war mit den Beratern, das heißt aber nicht, dass das immer falsch sein muss. Ich glaube, man muss Leute aus der Wirtschaft beispielsweise doch schon von McKinsey holen und in die Wirtschaft an die zentralen Stellen bringen, damit die das, was in der Wirtschaft noch funktioniert. Und man darf eines bei allem Gejammer nicht vergessen, Deutschland hat nach wie vor unglaublich viele tolle Unternehmen. Viele kennen wir gar nicht, weil es kleine Mittelständler sind. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Stell mal die Frage in die Runde, ne, wenn wir hier den deutschen Standort so bejammern und sagen, das ist Industrialisierung oder Entindustrialisierung oder Deindustrialisierung in Deutschland findet statt oder ist im Grunde schon gelaufen. Wie viel Zulieferer hat Apple, die in Deutschland sitzen?
Ja. Wenn du so fragst, wahrscheinlich einige, 120.
Über 700. Wenn ich so ein iPhone hier habe, dann muss ich davon ausgehen, dass da hunderte von Teilen aus deutschen Firmen sind. Also wir haben unglaubliches Potenzial in der privaten Wirtschaft, aber wir haben ja mal so ein anderes Deutschland gehabt, das ist heute Ostdeutschland, wo ja auch keine Anreizsysteme da waren, auch nicht, also flächendeckend nicht, weil es quasi ein Beamtenstaat war. Und diese Anreizsysteme, die muss ich erstmal schaffen, Volker, und dann kriege ich auch die Digitalisierung hin. Weil wenn ich die Anreize nicht habe, wird auch keiner digitalisieren. Weil das ist ein schönes Stichwort zu sagen, wir müssen mal digitalisieren. Aber nochmal, ich muss die Köpfe haben, die das vollbringen und die auch bereit sind, das zu vollziehen. Wenn Digitalisierung bedeutet, ich verliere meinen Arbeitsplatz, werde ich alles tun, damit die Digitalisierung nicht stattfindet. Ich glaube, das ist wichtig und ich glaube eben, wie gesagt, Leute aus der privaten Wirtschaft sind wichtig. Und es gibt ja so viele schlaue Menschen aus der privaten Wirtschaft. Unternehmer, oft auch Unternehmer, die vielleicht schon übergeben haben an andere, die aber schlaue Interviews geben, sollen die sich doch, anstatt auf dem Golfplatz zu stehen, einfach für den Staat engagieren. Das ist wirklich mein Aufruf an Leute, ich sage mal, die wirklich den CEO-Posten schon abgegeben haben, zu sagen, so, ich bin bereit, sofern der Staat auch bereit ist, mich hier einzubringen, eine Behörde zu übernehmen und in unternehmerischer Form hier diesen Behördenapparat so zu trimmen, dass Effizienz etwas ist, von dem alle was haben, nicht nur die mit dem Apparat zu tun haben als Verbraucher oder als Unternehmer, sondern auch die da arbeiten.
Aber ist es nicht so, dass Friedrich Merz hat ja mit Katharina Reiche, die Chefin des Energiekonzerns Westenergie, einer Eon-Tochter, nun eine Frau aus der Wirtschaft als Wirtschafts- und Energieministerin ins Amt gerufen. Ist das nicht ein erster Schritt in diese Richtung, Herr Schilling?
Also ich finde schon, das, was Stefan anspricht, ist ja teilweise passiert. Das muss man ja auch jetzt mal positiv quittieren. Ich finde es auch positiv, dass jetzt Menschen aus der Wirtschaft, die also auch sowohl Führungs Verantwortung hatten, aber eben auch Detailkenntnisse in den Ressorts, die sie besetzen, auch in die Politik kommen. Also insofern findet das ja schon statt, Stefan, was du gerade auch angesprochen hast. Wir wissen aber beide, wie schwer das Politikgeschäft ist und dass genau der Anreiz fehlt, für die Wirtschaftsteilnehmer in die Politik zu gehen. Wirtschaftlich ist es nicht interessant. Es ist von dem Thema, wie man heute als Politiker auch wahrgenommen wird, wie man auch angefeindet wird, all das ist nicht lukrativ oder hat keinen Anreiz, sich politisch zu engagieren. Wir haben da natürlich auch das Thema, das macht ja nicht nur einen mit einem was selber, sondern man hat ja auch Umfeld, man hat ja auch Familie und so weiter. Und wenn man heute als Politiker so wahrgenommen wird, dass man nur in der Kritik steht, aber dafür gar nicht anerkannt wird, das, was du einforderst, so sich zu engagieren für die Gesellschaft, das ist, denke ich, auch eine Mentalitätsfrage, die wir uns alle stellen müssen. Wie gehen wir mit unseren Politikern um? Wie gehen wir mit jemandem um, der sich engagieren möchte, nach seinem eigenen Wissen etwas vorwärts zu bringen, auch wenn wir nicht die gleiche Meinung teilen? Ja, also Stichwort generell die etwas Verrohung unserer Diskussionskultur oder Umgang miteinander. Und da fehlen die Anreize völlig aus meiner Sicht.
Aber ich meine auch nicht die Politiker. Ich meine schon gar nicht die Minister und auch nicht die Politiker, die im Parlament sitzen, sondern die Mitarbeiter in den Ministerien und in den einzelnen Behörden, die dann da drunter hängen beispielsweise. Also nehmen wir das Beschaffungsamt der Bundeswehr. Wenn ich da Leute hinsetze, die eben nicht aus einer Beamtenkarriere kommen, sondern aus Beschaffung gemacht haben für große Unternehmen beispielsweise. Wenn ich das Bauamt nehme, also zum Thema Bürokratieabbau. Also wir haben in allen Bundesländern unterschiedliche Bauvorschriften. Also Geländehöhe bei einer Treppe ist in Nordrhein-Westfalen anders als in Bremen. Das ist ja vollkommen absurd. Da allein viel zu zentralisieren, auch beispielsweise bei der Bildungspolitik, würde schon wahnsinnig helfen, Prozesse beschleunigen. Aber da auch jemanden hinsetzen, der von Hochtief kommt von Bilfinger kommt, der da gearbeitet hat und der eben nicht aus dem Behördenapparat kommt. Das wären so Schritte. Und das sind ja keine Leute, die in der Öffentlichkeit stehen die sich als Politiker dann anfeinden lassen müssen. Das verstehe ich alles. Das würde ich mir auch alles 10-mal überlegen. Weil wenn wir irgendwo auftreten und Vorträge halten, bekommen wir immer nur höflichen Applaus. Da hast du immer die Mehrheit, die eher pfeift auf dem Marktplatz. Das ist keine einfache Geschichte. Aber wie gesagt, um die ging es mir gar nicht so, sondern eher um die Leute, die dann ausführen.
Weil wir jetzt so viel schon über Bürokratieabbau gesprochen haben, um da vielleicht mal einen kleinen Haken dran zu machen. Lass uns mal auf die Finanzen gucken. Ja? Wir haben hier an dieser Stelle schon mal über die Schuldenbremse gesprochen. Und Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil hat ja mit dem Bundeshaushalt 2025, 2026 da ja einiges vor der Brust. Aber er sagte auch schon, alles steht unter Finanzierungsvorbehalt. Das klingt sehr nach Lindner.
Was für ein Finanzierungsvorbehalt soll das denn sein, wenn man sich vorher ertüchtigt hat, solche Ermächtigungen zu haben, so viel Sonderschulden machen zu können? Also das ist natürlich...
Aber eigentlich gar nicht machen darf.
Ja, also das ist nochmal eine andere Diskussion.
Kommen wir jetzt gleich mal drauf.
Da reden wir ja auch gleich noch drüber. Aber mal unter dem Aspekt, dass das ist ein schöner Euphemismus, dass man jetzt immer noch dafür sagt, ich passe noch auf euer Geld. Ja, aber letztlich gibt es den Finanzierungsvorbehalt nicht mehr, wenn man auf solche vollen Töpfe zugreifen kann. Das, was ich als größtes Risiko sehe, das habe ich auch in unserer allerersten Diskussion angesprochen, Stefan, das ist, wenn man vorher die Leckerlis verteilt, ist es schwierig, hinterher noch das Kunststück hinzubekommen, dass man echte Reformen angeht, ja, weil kein Not mehr da ist, kein Zwang mehr da ist, etwas zu verändern. Und das wird eigentlich für mich die größte Herausforderung der neuen Regierung sein. Ist man in der Lage, weil man jetzt mit dem vielen Geld ja alles zudecken kann, ist man in der Lage, die wirklichen Problemfelder, Stichwort Rentenreform, Stichwort Gesundheitsreform, Bürokratieabbau haben wir auch schon gehört, geht man die wirklich an? Und geht man die so an, dass es auch wirklich, dass es einen Effekt erzielt? Oder verschiebt man das wieder nur auf die nächste Legislaturperiode? Das ist für mich die eigentliche Herausforderung.
Ja. Ich würde es mal so sagen, die Regierung Merkel hatte ein Erkenntnisproblem. Ja, also zumindest hat man da nicht offen angesprochen, was die Probleme dieses Landes sind. Ob sie es intern gewusst haben, weiß ich nicht, aber man war nicht bereit zu sehen, wo die Problematik in dem Land liegt. Die Ampelkoalition hat schon kein Erkenntnisproblem mehr gehabt. Also da sind die ganzen wichtigen Themen, die wir jetzt auch gerade wieder diskutieren, diskutiert worden. Aber sie haben ein unglaubliches Umsetzungsproblem gehabt. Zum einen, weil sie zerstritten waren, zum anderen aber auch, weil das Geld gefehlt hat. Jetzt ist das Geld theoretisch da. Wir müssen dann nochmal auf das Thema der europäischen Schuldenregeln kommen, denke ich, wenn wir das diskutieren. Aber jetzt gehen wir erstmal davon aus, das Geld ist da, weil wir es uns vor der Wahl, vor der Kanzlerwahl ja noch beschafft haben als Regierung. Das heißt, diese Regierung hat weder ein weder ein Erkenntnisproblem noch ein Umsetzungsproblem. Sie haben eigentlich alle Möglichkeiten. Und ich bin hoffnungsfroh, dass egal, was da jetzt im Koalitionsvertrag alles auch nicht drin steht, dass man die Themen auch angeht. Hoffnungsfroh heißt aber nicht, ich bin fest davon überzeugt, sie können es auch furchtbar vergeigen. Und wenn die das vergeigen, dann glaube ich, wird es richtig bitter für dieses Land, auch was Wahlergebnisse bei kommenden Wahlen betrifft, sollte nicht eine Partei verboten werden, aber eben auch, was die wirtschaftlichen Folgen sein.
Ich muss mal einen Punkt rausarbeiten, den ich für ganz wichtig halte. Es gibt, dadurch, dass keine Not mehr da ist, Geld irgendwo einzusparen, ja, bin ich auch nicht gezwungen, Reformen durchzuführen. Das heißt, ich kann mit dem vielen Geld alles einfach so weiterlaufen lassen.
Und deswegen sage ich ja, ohne die Mittel wird es aber auch nicht gehen, die ganze Infrastruktur wieder hinzustellen, weil es ist ja nicht nur damit getan, Reformen zu machen, sondern wir brauchen eben Infrastruktur, das alles wird Geld kosten, wir brauchen die Bundeswehr. Aber wenn ich das Geld dann doch irgendwie verschiebe in irgendwelche Töpfe und überall nur Pflaster draufklebe, gebe ich dir vollkommen recht. Also wir sind da beieinander. Die Möglichkeiten sind jetzt da. Die Frage ist, was machen sie draus?
Und was mir fehlt, ist diese Blut-, Schweiß- und Tränenrede. Also auch mal wirklich an alle, die hier gemeinsam zusammenleben in diesem Land, klar und deutlich zu sagen, es werden auch Einschnitte notwendig sein. Und da brauchen wir auch eure Mithilfe. Da brauchen wir auch euren Einsatz. Und das wird auch mal für den einen oder anderen weniger bedeuten. Wieder mehr arbeiten, wieder mal ranklotzen, wieder mal auf etwas verzichten, wieder mal auch überlegen, wie kann ich das Renteneintrittsalter verändern. Ja, all solche Dinge, die unbequem sind. Der Koalitionsvertrag spricht nichts Unbequemes an. Und das ist das Dilemma. Ja, es spricht nur Wohltaten an, Mütterrente, Rentensicherungsniveau, Strompreise reduzieren, Sonderabschreibungen, alles Dinge, die eigentlich im Kern oft nur zusätzliche Subventionen sind. Also jetzt schon andeuten, wir nutzen das Geld, um es zusätzlich für andere Dinge auszugeben.
Aber Hand aufs Herz, ist Friedrich Merz der Typ für eine Blut-, Schweiß- und Tränenrede, Herr Risse?
Also ich habe das große Privileg zu sagen, ich kenne den neuen Kanzler persönlich, denn ich habe mal eine Veranstaltung moderiert in Berlin hießen die Portfolio Professionell, die haben so eine Zeitung rausgegeben, gibt es glaube ich nicht mehr, kam aus London, die haben da mal einen großen Kongress gemacht und ich habe über den Tag moderiert, die Gala machte dann die blonde Tagesschau-Moderatorin, die 3 nach 9 auch macht, wie heißt sie noch?
Wir wissen alle, wer gemeint ist.
Genau, lebt auf dem Bauernhof, glaube ich, mittlerweile auch.
Judith Rakers.
Ja, genau, jetzt ja, wobei bei Bauernhof, wenn er da vom Land kommt, der Schilling Freiburg, da hat es Klick gemacht. Ich hatte jemanden erwartet, der da reinrauscht, seine Keynote hält und wieder geht und ein gewisses Maß an Arroganz mitbringt. Aber ich habe einen ganz anderen Friedrich Merz erlebt, extrem zugänglich, sehr, sehr nett, sehr freundlich. Er wirkt ja immer so ein bisschen steif, wenn die da von der Heute-Show da auf ihn zugehen. Da ist er ja nicht so der Lockerste, da war er Lindner mal lustig, der jetzt ja auch nicht so der geborene Witz ist. Aber da habe ich den Merz ganz anders erlebt, als man ihn vielleicht so einschätzen würde, aber er ist kein großer Redner. Da gebe ich Ihnen schon recht, Herr Kerscher. Mein Traum wäre, wenn quasi in diesem Format eine Person quasi weg, wenn Emmanuel Macron und Friedrich Merz gemeinsam sich an alle Europäer richten würden. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, das waren Frankreich und Deutschland, das sind die beiden Gründungsländer der Europäischen Union. Und dann kamen die anderen dazu. Wenn diese beiden Länder und die Staatschefs beider Länder eine Fernsehansprache halten würden, die europaweit übertragen und übersetzt wird, geht ja beim Grand Prix da mit der Musik genauso. Kann man dann schon auch machen. Das wäre wichtig. Und dann müsste man gucken, dass gute Leute eine gute Rede in den Prompter für Herrn Merz schreiben.
Wir müssen an dieser Stelle natürlich auch, ich sag mal, wenn wir über den Start bei der neuen Bundesregierung sprechen, über die geopolitischen Rahmenbedingungen sprechen und die geopolitischen Risiken. Also nicht nur, was aus China kommt, was im Nahen Osten los ist, vor allen Dingen, was derzeit aus den USA kommt. Könnte das die Wachstumsstrategie der Bundesregierung durchkreuzen, Herr Schilling?
Befeuern. würde ich sagen. Also auch da gilt ja das Prinzip, ohne Not keine Veränderung. Und die Not ist da, weil wir merken, dass die freundschaftlichen Beziehungen einer Konkurrenz stärker gewichen sind, einem Wettbewerb, der jetzt uns nicht nur aus dem Osten entgegenweht, sondern der uns jetzt eben auch von den eigenen Partnern entgegenweht, viel stärker. Stichwort Zölle. Da steckt eine Riesenchance drin für Europa, sich endlich mal darauf zu besinnen, dass wir auch ein Wirtschaftsraum sind mit 500 Millionen Menschen und Bedeutung erlangen. Da wäre es eben auch wichtig, Europa eher zu stärken. Ja, also gemeinschaftlich stärker aufzutreten, sich zu finden in diesem Zusammenhang und auch gegenüber den Partnern, die mit uns hart verhandeln wollen, ebenso hart zu verhandeln, um dann was Besseres rauszuholen. Ich sage mal ein Stichwort. Wir haben vor ein paar Jahren verhandelt mit den USA und auch mit Kanada über eine große Freihandelszone. Das ist damals gescheitert an dem berühmten Chlorhühnchen und so weiter. Das holt uns jetzt wieder ein, weil hätten wir diese Zone schon, müssten wir vielleicht über die ein oder anderen Zölle, die wir da jetzt wieder haben, vielleicht nicht so hart verhandeln. Aber wir haben diese Situation und dadurch sind wir wieder gefordert, auch zu überlegen, können wir a resilienter werden? Ja, Stichwort auch Industrien wieder auch nach Europa zurückzuholen. Vielleicht mal überlegen, ob man da auch so eine Art, ja, Inflation Reduction Act vielleicht mal auf europäischer Ebene initiiert, um wieder Industrie zu holen, uns redundant aufzustellen, also das Thema Lieferketten, was wir jetzt ein paar Mal gesehen haben, was angegriffen werden kann durch eine Pandemie, dadurch, dass Länder dicht machen ihre Grenzen oder dass man Zölle hochzieht, also auch Redundanzen wieder einzuführen. Und natürlich das, was wir jahrelang verschlafen haben, über das haben wir schon gesprochen, Thema Digitalisierung, Produktivitätssteigerungen. Vor allen Dingen auch in den Sektoren, wo wir bisher uns auf die anderen verlassen haben, ja, beispielsweise Hochtechnologie im Chipsektor, dass wir uns da wieder mehr bemühen, auch von wirtschaftlicher Seite wieder Leader zu finden, europäische Leader zu finden, also eine Industriepolitik auch wieder zu machen. Das
Ja.
klingt eigentlich wie so ein Anachronismus, wenn man das Wort Industriepolitik hat, schon fast Angst, das zu sagen. Das klingt so, als müsste man es bestrafen, dass man sowas macht. Das wäre aber mal wieder dringend notwendig.
Herr Risse, wenn Sie so skeptisch mit dem Kopf schütteln, weil Sie es wieder mal besser wissen oder einfach, weil Sie eine andere Meinung haben?
Mein Kopfschütteln bezog sich vor allem auf das Freihandelsabkommen, das wegen des Chlorhühnchens nicht zustande kam. Ich glaube, auch darauf würde der Trump dann pfeifen, wenn er der Meinung wäre, die das Freihandelsabkommen von amerikanischer Seite aus verhandelt haben, waren blöd und haben einen schlechten Deal gemacht, dann würde er es aufkündigen. Hat er mit der NAFTA ja in seiner ersten Amtszeit auch gemacht. Und ich will auch gar nicht das alles wiederholen, was Volker Schilling gesagt hat, weil das durchaus überraschenderweise richtig war. Ich will nur zwei Dinge sagen. Wir haben immer gesagt, das Risikokapital geht fast nur nach Amerika, zu wenig nach Europa. Und die guten Wissenschaftler, ne, gerade auch die Chinesen, die aus Fernost kommen, gehen an die US-Universitäten. Ich glaube, das Geld folgt den guten Wissenschaftlern. Und wir haben eine riesige Chance mit dieser Wissenschaftsfeindlichkeit, die diese Regierung in den USA zeigt, ja, mit dem Entziehen von Geldern, wenn die Universitäten nicht so springen, wie das Weiße Haus will, dass Wissenschaftler nach Europa kommen, nach Deutschland kommen. Und hier geht jetzt wieder die Bürokratie los. Ja, aber die werden Beamten besoldet. Ja, Leute, dann gebt denen halt mehr. Dann weicht die Regeln auf und sagt, okay, die kriegen halt jetzt auch eine halbe Million im Jahr Gehalt, wenn es gute Leute sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Geld folgt der Wissenschaft, folgt den guten Leuten. Das heißt, wir könnten über den Weg gute Wissenschaftler kriegen und das Risikokapital, das immer im Silicon Valley gelandet ist, landet dann möglicherweise zukünftig mehr in Europa. Insofern klare Zustimmung. Daraus erwächst zunächst eine Not, aber aus Not macht erfinderisch. Und damit wird es eben auch eine große Chance für Europa.
Abschließend eine Frage an Sie beide, Herr Schilling, zuerst an Sie. Wenn Sie Kanzler Merz einen einzigen wirtschaftspolitischen Rat geben dürften, welcher wäre das?
Dass er die Themen, die wir dringend angehen müssen, also die Reformthemen, die wir dringend angehen müssen, dass er sie nicht zudeckt, sondern dass er sie wirklich angeht. Also nicht in Kommissionen auslagern, sondern wirklich benennen, die Bevölkerung, sie auch damit konfrontieren und die Bevölkerung auch mitnehmen, also Kommunikation in dieser Hinsicht. Ich glaube, die meisten Menschen sind viel mehr bereit, tatsächlich auch Probleme, selbst wenn sie persönlich dann treffen, zu gehen, wenn sie verstehen, dass es notwendig ist und wenn sie mitgenommen werden auf dieser Reise, anstatt alles nur zuzudecken oder Dinge zu verschweigen.
Herr Risse?
Ja, Mut zu harten Reformen, die auch Einschnitte bedeuten. Aber wir sind in einer Demokratie. Bitte pragmatisch und realistisch bleiben. Eine ganz große Wählerschicht sind eben auch die Rentner. Man muss, Volker Schilling, man muss hier und da zudecken, denn 4 Jahre reichen nicht aus, um das Land auf Kurs zu bringen. Und wenn ich zu viele Wähler gegen mich aufbringe, wird aus all dem nichts, denn dann werde ich nach 4 Jahren wieder abgewählt. Das hat Gerhard Schröder sehr genau gewusst, warum dann Deutschland, das am allerstärksten auf die Stabilitätskriterien von Maastricht gedrängt hat, das erste Land war, dass diese brach zu den Reformen der Agenda 2010 von Schröder. Und jetzt haben wir eben, weil Sie haben es dann doch nicht mehr angesprochen, Herr Kerscher, jetzt haben wir die gleiche Parallelität erneut. Deutschland, zumindest unter Beteiligung der SPD in Regierungsverantwortung, hat ja diesen europäischen Stabilitätspakt mitreformiert und dort wieder ziemlich scharfe Regeln eingefordert und durchgesetzt. Und die fallen uns jetzt auf die Füße, weil die Wissenschaftler sagen, das, was da verabschiedet wurde als Sonderhaushalt, geht mit den europäischen Regeln nicht. Und wir können nur hoffen, dass unsere europäischen Partner nicht nachtragend sind, sondern sagen, na gut, jetzt haben die Deutschen es endlich begriffen, dass Sparen alleine eine Wirtschaft nicht nach vorne bringt. Und jetzt reformieren wir diesen europäischen Schuldenpakt oder diese europäischen Schuldengrenzen noch einmal, sodass Deutschland die Schulden, die es machen will, für Rüstung und für Infrastruktur auch machen kann.
Lieber Herr Risse, ich habe es deswegen nicht angesprochen, weil Sie auf meine anderen immer sehr kurzen Fragen einfach viel zu lange Antworten gegeben haben. Vielen Dank an dieser Stelle über den Start der neuen Bundesregierung und dass dabei das Thema Bürokratieabbau ein ganz zentrales Thema sein wird. Darüber habe ich gesprochen mit Volker Schilling von Greif Capital Management in Freiburg im Breisgau und Stefan Risse von Akatis Investment in Frankfurt am Main. Vielen Dank an Sie beide.